Ja, wir haben alle Schiss, ne? Weißt du, das ist so diese, was Deutschland nicht kann, ist einfach machen. Einfach machen funktioniert in Deutschland nicht. Und ich kenne so diesen schönen Spruch, Einfachheit ist die neue Komplexität. Also wir müssen ja, wir einfacher werden. Und wir sehen das hier beispielsweise in N, wenn du hier rüber guckst über die Emsmünde und auf der anderen Seite die Niederländer. Dinge, die wir anfangen zu diskutieren, die haben die schon längst gemacht. Und ich weiß nicht, ob jetzt dieser Impuls durch die aktuelle Situation, ob der ausreicht, um da ein neues Denken und ein neues Agieren bei uns wach zu kitzeln. Ich würde es mir wünschen und es ist echt dringend erforderlich, weil wir sind leider in so einer Komfortzone, wir haben es uns so bequem gemacht und da will ich mich auch nicht von ausschließen. Und da jetzt rauszukommen und das wird ein Herkulesakt. Also das wird nicht leicht.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihm will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. In den kommenden drei Folgen erfahrt ihr wieder mehr über Menschen, die schon für eine längere Zeit in führenden Positionen von Stadtwerken und Energieversorgungsunternehmen arbeiten. Manfred von den Stadtwerken Emden macht heute den Aufschlag. Er war dort 10 Jahre als Geschäftsführer unterwegs und ich treffe Manfred zu einer Zeit, in der er gerade auf dem Weg ist. Weg aus Emden, ab ins Ruhrgebiet, zu den Stadtwerken Gelsenkirchen und zur Emscher Lippe Energie. War eigentlich nicht sein Prio 1 Plan, musste aus Gründen aber sein und lässt sich auch ganz gut anfühlen. Wir sprechen rückblickend und vorausschauend quer durch den aktuellen Stadtwerke-Gemüsegarten und finden ein im positiven Sinne überraschendes Ende. Viel Spaß jetzt mit Manfred. Also, herzlich willkommen wieder mal bei Utility 4.0. Ich freue mich, dass heute wieder jemand dabei ist, der ja in Amt und Würden ist, in einem Stadtwerk. Oft haben wir hier so Startups, oder Dienstleister, die neu in diese Branche reinkommen wollen, die dann auch sich Stadtwerke als Kundengruppe, als Zielgruppe ausgucken. Und ich finde es besonders spannend, das ja auch von der anderen Seite mal wieder zu betrachten. Und ich sage erstmal einen ganz lieben Hallo an Manfred Ackermann aus Emden.
Ja, hallo Timo, vielen Dank für die Einladung heute.
Ja, sehr gerne. Ja, Manfred, wie gesagt, Stadtwerke Geschäftsführer, alleiniger in Emden. Da ist einiges passiert in den letzten Jahren. Da können wir nochmal in Ruhe drauf eingehen. Ich frage aber in der Regel erstmal, wie so dein Tag war heute. Was hast du gemacht? Was dieser Montag, 30. Mai? Wo kommst du gerade her? Aus welchem Termin bist du hier reingestolpert in die Podcast-Aufnahme?
Ja, also der Tag ist gut angefangen. Wir hatten heute Morgen erst einen Termin mit dem Betriebsrat. Einmal im Monat machen wir das immer, wo wir uns so zu Themen austauschen. Das war sehr konstruktiv, war auch recht zügig. Da waren so Vielzahl von kleinen Terminen auch, die so anstanden. Haben eine Gesellschaft übernommen, wir haben ein Gemeinschaftsunternehmen gehabt für Photovoltaik mit der Sparkasse hier und der Wirtschaftsförderung. Das werden wir jetzt komplett übernehmen von den beiden anderen. Also es waren ein paar entspannende und interessante Themen heute auf der Agenda.
Okay. Und was ist so ein Thema, was dich gerade so fesselt? Ich kann mir vorstellen, dass die Preisentwicklung an den Energiemärkten ein Hauptaugenmerk auch im Moment für dich haben. Oder wie sieht das da so aus bei euch mit dem ganzen Thema, was die ganze Branche gerade bewegt und wir alle immer nur auf die Ticker gucken und auf die Nachrichten?
Ja, es sind ja mehrere Themen und die überlagern sich ja, die sind ja teilweise interdependent. Die Preise sind das eine, nicht durch die Entwicklung der Angebotsmenge. Aber dann damit verknüpft zu fragen, was machen wir mit unserem Erdgasnetz perspektivisch? Da gibt es ja Aussagen von, brauchen wir nicht mehr. Könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wer es zurückbauen wird, bis hin zu, wird ganz wichtig sein, um den Wasserstoff irgendwann in die Haushalte zu bringen.
Wo stehst du denn da? Weil ich verfolge das auch immer so, diesen VKU-Slang, die sagen, um Gottes Willen, dann wieder das Bundeswirtschaftsministerium, die sagen irgendwas von Rückbau. Was würdest du jetzt sagen zum Thema Gasnetz? Würdest du sagen, ja, bauen wir aus, bauen wir zurück oder lassen wir drin und warten mal auf später? Oder wie ist so dein Blick auf das Thema?
Also ich tue mich schwer, jetzt schon zu sagen, zurückzubauen, weil erstmal ist das ein unglaublich strategisch wichtiges Netz, was wir da unter der Erde haben. Das hat uns viele Jahre auch diese wirtschaftliche Entwicklung gesichert, die wir in Deutschland gehabt haben. Ja. Und jetzt von heute auf morgen zu sagen, brauchen wir nicht mehr, da tue ich mich schwer mit. Ich glaube einfach, wir sollten jetzt bei dem Thema Wasserstoff priorisieren. Und es mag sein, dass die Wärmeversorgung für die Haushalte sehr wahrscheinlich erst an dritter Stelle steht und weiter auch in das Thema forschen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn irgendwann wir die nötigen Wasserstoffmengen im Markt haben, sodass die Preise vielleicht etwas sich abmildern und wir technologische Entwicklungen gemacht haben, die das Ganze für die Wärmeversorgung attraktiv machen, dass dann das Netz auch durchaus seine Funktion hat. Aber ich tue mich damit schwer, jetzt zu sagen, wir brauchen die Netze nicht mehr. Das halte ich für strategisch falsch. Und im Übrigen wird es viele Energieversorger, die das Ganze in ihren Bilanzen haben, wenn die das von heute auf morgen ausbuchen müssten, das wird der ein oder andere schon in die Knie gehen.
Ich weiß auch gar nicht, was genau gemeint war mit diesem Rückbau. War gemeint, ja, mach die Straßen wieder auf und reiß diese Sachen aus der Erde. Ich meine, selbst wenn ich das nicht mehr benutze, ich würde es doch wahrscheinlich liegen lassen, oder? Ich würde doch das gar nicht rückbauen wie so ein Atomkraftwerk, wo dann nachher nur noch die Betonplatte übrig ist, oder?
Also es gibt hier auch oben im Nordwesten, hier an der ostfriesischen Küste, kommen ja auch Erdgasleitungen aus Norwegen an. Es gibt ja einige Leitungen, die größeren Umfangs, die nicht mehr benutzt werden. Und die können jetzt durchaus für das Thema Wasserstoff eine interessante Rolle spielen. Also rausreißen auf keinen Fall. Man wird sie einfach nicht mehr nutzen. Ne?
Aber was ich schon sehe, ist, also alle gucken dann zu diesem Wasserstoff und das kommt ja dann vielleicht auch irgendwann. Es ist aber auch alles fraglich, ob das jetzt auch letztlich zu dem privaten Endhaushalten da irgendwie geht. Ich denke manchmal schon so, liebe Branche, aber jetzt legt es doch mal gedanklich zur Seite. Ne? Also ich sehe da auch, ich spüre da immer so ein bisschen raus, ja, lass uns da doch noch irgendwas mitmachen. Und dass da jetzt auch immer noch so Gehirnschmalz, sage ich mal, reingeht in so ein Gasnetz. Und es muss ja auch eh gewartet werden, das ist klar. Aber weißt du, was ich meine? Es zieht noch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich. Und ich denke immer, nimm es doch mal gedanklich für ein paar Jahrzehnte, ja, oder ein paar Jahre zur Seite, damit du jetzt mal Platz kriegst im Kopf für dieses ganze erneuerbare PV. Da gibt es ja auch noch mannigfaltige Sachen zu tun. Und manchmal denke ich, das blockiert dann auch so ein bisschen so, weil man immer da drauf starrt, wie die Schlange auf dem Hasen oder der Hase auf die Schlange.
Ja, ich glaube, wir führen einfach zu viele Diskussionen gleichzeitig und wir sollten uns, und da müssen wir ja ganz ehrlich sein, dass das A und O wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sein. Und da sollten wir einfach viel mehr Gas geben. Und die ganzen Restriktionen, die wir beim Ausbau in den letzten Jahren gesehen haben, die müssen wir ganz schnell abschaffen und da Vollgas geben. Weil diese ganze Diskussion über Wasserstoff, die ist müßig, wenn wir nicht genug grünen Eigenstrom haben. Und da müssen wir jetzt alle Fesseln lösen. Da muss jetzt Vollgas gegeben werden.
Ja. Okay, aber vielleicht nochmal zurück. Kannst du nochmal so drei Key Facts sagen zu Emden und Stadtwerken Emden? Nur so Größenordnung, Aufstellung, so dein Fahrstuhlsatz, den du da vielleicht über die Jahre dir schon zurechtgelegt hast, über Emden und die Stadtwerke?
Ja, es ist ein Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern. Mhm. Wir haben hier in Emden 50.000 Einwohner, dementsprechend auch so circa 25.000 Haushalte. Wir haben eine recht hohe Marktanteile hier, sowohl in der Strom- als auch Gasversorgung. Das sind Geschäfte, die wir seit vielen Jahren pflegen, aber wir sind in den letzten Jahren auch sehr stark in das Thema Digitalisierung eingestiegen, Glasfasernetz aufgebaut. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Stadt mit Glasfaser versorgt. In das Thema Smart City sind wir auch reingegangen, sind auch vor einigen Jahren mit prämiert worden mit unserem Ansatz.
Und, ja, dann habe ich gleich noch ein paar Fragen, genau.
Ja, und dann jetzt Windkraft haben wir viel gemacht über die letzten 20 Jahre, war aber wie gesagt auch hier sehr schwer und jetzt haben wir ein großes Photovoltaikprojekt vor der Brust, 60 MW. Wenn wir das realisieren, dann haben wir eigentlich genug Strom in den nächsten Jahren im Portfolio.
Also Strom, Gas, Wind, PV, Wasser macht ihr, also Wärme, Verkehr. Ja. Wie bist du mit Verkehr eigentlich?
Ja, wir haben eine ÖPNV-Tochter, die koordiniert hier in Emden den Stadtverkehr, das haben wir auch. Wir haben das Bädergeschäft, wir haben auch einen kleinen Flugplatz. Der ist auch eine Tochtergesellschaft von uns, die prosperiert aber ganz gut, der geht's ganz gut, weil wir halt eben auch den Offshore-Helikopterverkehr hier von Emden aus haben.
Ach so, also, da starten und landen die ganzen Helikopter für die Windkraft.
Ja, für viele. Ja. Viele Unternehmen haben hier einen Sitz, von Großkonzernen wie EnBW, aber auch viele Servicegesellschaften. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, die der Flugplatz Emden hier in den letzten Jahren gemacht hat.
Cool. Und du bist in Emden Geschäftsführer seit 20...
10 Jahren jetzt. Zehn Jahre.
2011 bist du dorthin gekommen, ne? Was waren denn deine Stationen vorher so? Wie bist du reingerutscht in diese ganze Energiegeschichte, in dieses Thema Stadtwerk und so? Bist du ein Techniker oder bist du ein...
Nee, ich bin eigentlich Kaufmann. Ich bin in Münster geboren, habe da auch in der Nähe, bin ich dann auch zur Schule gegangen, meine Ausbildung gemacht und habe dann wie viele das machen vom BWL-Studium eine Banklehre gemacht, habe dann in Münster auch Betriebswirtschaft studiert und da war es ein Praktikum damals bei Ruhrgas. In der Finanzabteilung. Das hat mein Interesse an der Energiewirtschaft geweckt. Und dann habe ich so ein paar Praktika gemacht. Und dann war ich mal bei PwC. Die hatten sehr einen starken Fokus in der Energiewirtschaft. Von PwC war ich viele Jahre bei Shell in Hamburg. Da meine Frau auch kennengelernt. Und
bei Shell oder in Hamburg?
Bei Shell in Hamburg, genau. Beides zusammen. Ja. War eine schöne Zeit in Hamburg, war echt toll. Da sind wir dann auch geblieben, als ich danach zu den Stadtwerken Kiel gegangen bin, aber dann irgendwie so der Wunsch mit Kind und Kegel doch in einer etwas kleineren Stadt aufwachsen zu wollen. Jetzt sind wir seit 10 Jahren halt eben auch in Emden gewesen.
Kiel war euch zu groß oder was? Ich sage das jetzt kommend aus Neumünster, wo ich dachte, na ja, gut, Kiel ist schon ein bisschen größer als Neumünster, aber dass man da wieder weggeht, weil es einem zu groß ist, aber war schon so.
Ja, aber wir haben in Hamburg gewohnt. Ich bin dann immer gependelt und das war damals, zu der damaligen Zeit, war dann so die Entscheidung, ja, weil meine Frau auch aus dem ländlichen Raum kommt, haben wir gesagt. Und dann gab es die Möglichkeit hier mit Emden und am Wasser und es gefällt uns auch sehr gut. Und
da sind wir dann. War das denn an Kiel? Warst du da auch Geschäftsführer eigentlich? Oder warst du
dann? Nee, ich war da in der zweiten Ebene, da hatten wir auch einen Vorstand gehabt und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da waren dann so auch Tochtergesellschaften, wo ich die Geschäftsführung inne hatte. Da hatte ich so erste Erfahrungen gesammelt mit Geschäftsführung. Aber da war ich in der zweiten Reihe.
Und Emden war da deine erste Station als richtiger, allein verantwortlicher Stadtwerkgeschäftsführer?
Ja. Ja.
Und vor 10 Jahren, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, was da alles nicht war. Ne? Also kein Corona, keine Kriege, keine Diskussion über die Gasnetze. Kannst du dich noch daran erinnern, als du da angefangen bist, was da so der heiße Scheiß war im Stadtwerke-Business vor 10 Jahren, was sich da als erstes so vielleicht auf dich zugerollt ist?
In Kiel war eine ganz spannende Phase Nachfolgeplanung Kohlekraftwerk. In Kiel gab es das GKK, ein Gemeinschaftskohlekraftwerk. Und da waren damals die wirtschaftlichen Parameter, die sprachen alle für ein Kohlekraftwerk. Aber dann war es dann doch enormer Widerstand, der gesagt hat, nee, keine Kohle mehr. Und dann hat man auch eine andere Lösung gefunden. Aber da fing das an mit Kohle. So langsam zu kippen vor 10 Jahren. Da haben dann viele auch gemerkt, so auf Dauer ist das nicht die richtige Investition. Und heute ist das eine Diskussion, die man gar nicht mehr führen würde. Ne?
Würde man gar nicht das denken, dass vor 10 Jahren auch schon so gedacht wurde. Ne? Also in meiner Wahrnehmung ist es erst die letzten 3-4 Jahre so gekommen, dass man wirklich raus will aus diesen Fossilen. Aber du sagst auch damals schon mit den ganzen langfristigen Betrachtung, die man dann anstellen muss, ne? Wenn man so ein Kraftwerk baut, war es auch da schon im Scope oder war irgendwie so die Frage, ob das jetzt wirklich so richtig ist.
Ne? Ja. Also weißt du, die wirtschaftlichen Zahlen ist immer das eine, aber man muss auch immer versuchen zu verstehen, wie entwickelt sich so der Mindset in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und auch länderübergreifend und das zeichnete sich da schon ab, das war ja eigentlich längst überfällig. Wir wissen ja seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome, dass wir da was machen müssen. Und aber das war so vor 10 Jahren, das war damals das heiße Thema, das Kohlekraftwerk in Kiel.
Oh, hat dich das vorher privat oder dich als Person auch schon so bewegt? Bist du sozusagen grüner?
Nee, überhaupt nicht. Also
oder so.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich vielleicht vor 20 Jahren, da habe ich gesagt, Atomkraftwerke sind doch was Tolles, ist günstiger Strom, bis ich mich dann einfach auch mal intensiver damit auseinandergesetzt habe. Und wie gesagt, diese Diskussion vor 10 Jahren in Kiel über das Kohle zu dem Kohlekraftwerk, die hat dann bei mir wirklich auch klaren Richtungswechsel gebracht. Wir haben damals in Kiel auch schon angefangen, uns mit erneuerbaren Energien auseinanderzusetzen, aber das war so das dritte Rad am Wagen. Das war nicht so richtig der Drive hinter, wie er jetzt vielleicht auch ist.
Okay, dann bist du nach Emden. Sag mal, woher kennst du den Bernd Reichelt eigentlich? Der hat ja eigentlich gesagt, Timo, sprich mal mit dem Manfred, der ist auch ein cooler Typ. Seid ihr euch irgendwo begegnet dann in deiner Laufbahn oder wo war das so?
Oh, da muss ich mal echt überlegen. Wann bin ich Bernd das erste Mal begegnet? Das war, glaube ich, über die Verbände auch. Da hatten wir häufiger Kontakt uns gesehen. Er ist ja sehr umtriebig. Also wenn man in der Branche so ein bisschen sich ein bisschen engagiert, kommt man an Bernd Reichelt nicht vorbei. Also der ist ein bunter Hund, so wie das Bild da hinter mir. Und wir haben uns immer ganz gut verstanden und auch immer fachlich ausgetauscht. Also das war immer ganz, ganz konstruktiv.
Ja. Also jetzt zuletzt war er wieder so ein bisschen in der ZFK und da habe ich auch ein bisschen drauf reagiert auf LinkedIn und hatte eine riesen Resonanz. weil ich das so toll fand, wenn da so ein Stadtwerkgeschäftsführer sich hinstellt und sagt, ja, wir funktionieren weitestgehend ohne Hierarchie hier, so, ja, und weitestgehend selbst organisiert. Jetzt kennst du ihn ja auch so ein bisschen und kennst wahrscheinlich auch die Stadtwerke Menden. Wenn du das vergleichst mit Emden und Menden, wir sind ja fast dieselben Buchstaben, nur anders zusammengebaut, ist das ähnlich? Hast du einen innigen Führungsstil oder hast du dir was abgeguckt davon? Oder wo bist du so zwischen Pyramide und Selbstorganisation und ja, wie würdest du das einschätzen?
Also ich habe von Bernd auch mal einen Vortrag gesehen, wie er das mal gezeigt hat. Das war vom VKU mal eine Veranstaltung und mit ihm noch mal drüber gesprochen. Ich bewundere seinen Mut, dass er wirklich so radikal gesagt hat, wir versuchen mal was ganz anderes, wir gehen mal einen ganz anderen Weg. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich das nicht getraut, aber ich glaube, da muss man auch ein gutes Gefühl, eine Antenne für haben, wie tickt der Gesellschafter, wie tickt die Organisation, wie ist die DNA des Unternehmens, verkraftet die das? Und ich weiß nicht, ob es hier funktioniert hat. Ist aber nicht so jetzt auch so mein Weg. Ich bin eigentlich jemand, der versucht, so zu delegieren und wie man sowas so schön nennt, dieses Empowerment zu machen, dass ich meinen Führungskräften auch vertraue, dass ich mit denen gemeinsam auch den Weg diskutiere und dann auch abstimme und beschreite und sie so bestärke. Und dadurch, dass du starke Führungskräfte hast, können diese starken Führungskräfte auch ihre Mitarbeiter stärken, motivieren und dann baust du auch so eine Organisation auf. Und das hat hier ganz gut geklappt. Ich bin auf das, wie es hier funktioniert hat, auch wirklich stolz. Also ich würde sagen, hier so für Emden war das der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob ein anderer auch funktioniert hat, ob Bernds Methodik hier auch funktioniert hat, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es muss auch für einem selbst passen. Ja, Bernd lebt das ja auch.
Und der lebt das, ja.
Ich lebe meinen Stil und der eine so, der andere so, ne?
Ja, genau. Also so hat er es ja auch erzählt und es gab auch da Momente, wo es hätte kippen können, wo es dann nicht gekippt ist und ist sicherlich auch ein Weg, wo man Mut für braucht, weil ja, das drumherum und man hat ja da auch Leute, mächtige Interessensgruppen in so einer Stadt. Das kann auch schnell mal in die andere Richtung gehen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Stadtwerken. Vor 10 Jahren, du bist da hingekommen. Okay, die Vorzeichen waren schon da, dass man nicht alles mehr fossil macht. Ich denke mal, Emden auch als Windstandort war da auch relativ weit vorne. Wenn du die letzten 10 Jahre so Revue passieren lässt, was vor dieser Digitalisierungsstrategie, ich weiß, in 2017 habt ihr dann einen Preis bekommen für eure Digitalisierungsstrategie. Was waren vorher mal noch so Meilensteine auf dem Weg dorthin, als du jetzt so neu angefangen bist da und deine ersten Spuren quasi hinterlassen hast? Was hast du da als erstes angepackt?
Ja, also als ich herkam, war so in der Bestandsaufnahme so der Wunsch der Mitarbeiter und Führungskräfte, wir müssen an die Strategie ran, die ist nicht klar, die ist nicht konsistent. Wir müssen uns um das Thema Kommunikation kümmern, weil mehr über die Flure kommuniziert wurde als über die wirkliche Kommunikationskanäle im Unternehmen und Führung. Und
also Kulturthemen waren als erstes auf dem Tisch bei dir, ja?
Ja, weil mein Vorgänger war eine andere Generation, er ist knapp 20 Jahre älter als ich und das war sehr stark, er hat das sehr stark auf sich konzentriert. Und wie ich eben schon sagte, ich habe halt eben mehr versucht, die Verantwortung zu verteilen und die Führungskräfte auch stärker einzubinden, mehr Verantwortung zu geben. Und das hat einfach auch wirklich gebraucht. Das ist etwas, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Da muss man auch die richtigen Führungskräfte für haben. Es hat dann auch personelle Veränderungen gegeben. Das ist in so einem Prozess auch immer dabei. Und Kommunikation ist wichtig, auch nicht nur im Unternehmen, aber auch rausgehen, mehr sich engagieren. Und was hier natürlich auf der Hand liegt, das ist das Thema Windenergie, weil wir hier oben so an der Küste sind. Da war schon das Ziel, weiter Windkraftanlagen zu errichten. Das haben wir getan. Da hätten wir sicherlich gerne mehr getan, aber trotzdem wir hier so gut verdrahtet sind und hier wirklich eigentlich den Wind vor der Tür haben, war es nicht leicht, viele Windkraftprojekte zu realisieren. Ne?
Was waren da so die Hürden? Wenn man sagt, wie gesagt, da draußen ist der Wind, da ist der Hubschrauber.
Ja, also Wir haben hier im Emner Stadtgebiet inklusive unserer eigenen Windkraftanlagen so circa 120 MW installierte Windleistung. Im Emner Stadtgebiet, das ist extrem viel, das ist weitaus mehr, als wir hier an Stromverbrauch haben. Und da rechne ich beispielsweise auch das VW-Werk hier ein. Wir haben hier in Emner das viertgrößte VW-Werk. Mhm. Das hat so einen Stromverbrauch so um die 200, 250 Millionen Kilowattstunden alleine. Selbst mit dem eingerechnet plus Bevölkerung und Industrie ist der erzeugte Grünstrommenge weitaus mehr.
Sind die da bei euch Kunde gewesen, die VWs? Oder
sind nein, das ist eine andere Ebene. Das ist so eine andere Spannungsebene. Ist unser Wasserkunde. Wir sind ja auch Wasserversorger hier und das VW-Werk hat eine Lackstraße, eine Lackierstraße. Mhm. Da kommt das Wasser von den Stadtwerken. Insofern ist schon unser Kunde, aber jetzt nicht in der Energieversorgung.
Aber ein rechnerisch hätte es für dieses Werk gepasst, für die Bevölkerung.
Ja, und es wäre immer noch ein bisschen. Ja. Also, und deswegen war es total schwer, hier im Emder Stadtgebiet was zu machen. Sondern musste gucken, in die Fläche gehen, in Ostfriesland zu gucken. Aber da gibt es halt eher viele Bürgerproteste auch. Und viele, die gesagt haben, hier gibt es ja keine Berge, hier gibt es keine Wälder, du kannst ja kilometerweit gucken. Und wenn du da im Horizont irgendwo eine Windkraftanlage siehst, da haben sich schon einige dran gestört. Und das ist nicht nur ein Phänomen hier in Emden, das ist in der gesamten Region hier ein Phänomen. Und das war eigentlich schade. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, noch Windparkprojekte zu realisieren, aber ist leider an der Denkweise und dann halt eben auch wirklich an dem ganzen Genehmigungsprozess dann auch gescheitert, noch mehr zu machen. Ne?
Siehst du denn in diesen Osterpaketen vom Habeck, was da jetzt alles noch so kommt, hast du da schon mal was entdeckt, wo du sagst, ja, okay, wenn das kommt, dann hätte ich auch früher diese Bürgerproteste besser umschiffen können oder dann wäre das einfach schneller gegangen, dann hätten wir gewisse Sachen auch einfach machen können. Erkennst du da schon so Sachen? Oder ich frage mich immer, ob da wirklich was drinsteht, wo man sagt, okay, komm, das ändert alles.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja auch das Ziel, die Bürger stärker zu beteiligen und die Kommunen stärker zu beteiligen. Haben wir immer gemacht. Also wir haben beispielsweise auch eine Beteiligung mit einigen anderen. Da sind die Landwirte als Verpächter mit drin. Wir haben so einen Energiesparbrief rausgemacht. Das haben wir gemacht. Trotzdem, das ist einfach, das ist zäh, nicht? Und ich glaube, viele, die leben hier, weil sie einfach diesen Blick, bis an den Horizont genießen, deswegen leben sie hier, deswegen fühlen sie sich hier auch wohl. Und wenn dann da irgendwo am Horizont, das ist das gleiche auf Borkum. Wenn du auf Borkum stehst und du guckst an den Horizont, dann siehst du da ganz hinten so die Spitzen der Rotorblätter und da regen sich schon einige drüber auf. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, das muss einfach auch in die Köpfe der Menschen rein. Wenn wir jetzt nicht auch mal ein bisschen rigoroser im Ausbau der erneuerbaren Energien sind, insbesondere bei Wind, und auch mal so etwas akzeptieren, dann werden wir wirklich Schwierigkeiten bekommen, unseren Wohlstand hier auch in der Region zu sichern. Ja. Ne?
Manchmal denke ich halt, man könnte auch einfach dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil sich in die Tasche legen und sagen, so, ich fange jetzt schon mal an, mich interessieren diese ganzen Genehmigungen vor Ort hier einfach mal nicht. Ich fange jetzt schon mal Elon Musk-mäßig an. Ja. Parallel gucke ich nach ein paar Genehmigungen, wenn die kommen, ist gut, wenn nicht, dann hole ich mein Urteil raus, so eine Generationengerechtigkeit. Macht natürlich keiner, weil das, also...
Ja, wir haben alle Schiss, ne? Weißt du, das ist so diese, was Deutschland nicht kann, ist einfach machen. Einfach machen funktioniert in Deutschland nicht. Und ich kenne so diesen schönen Spruch, Einfachheit ist die neue Komplexität. Also wir müssen wir einfacher werden. Und wir sehen das hier beispielsweise in Emden, wenn du hier rüber guckst über die Emsmündung auf der anderen Seite, die Niederländer. Mhm. Dinge, die wir anfangen zu diskutieren, die haben die schon längst gemacht. Und ich weiß nicht, ob jetzt dieser Impuls durch die aktuelle Situation, ob der ausreicht, um da ein neues Denken und ein neues Agieren bei uns wach zu kitzeln. Ich würde es mir wünschen und es ist echt dringend erforderlich, weil wir sind leider in so einer Komfortzone, wir haben es uns so bequem gemacht und da will ich mich auch nicht von ausschließen. Und da jetzt rauszukommen und das wird ein Herkulesakt, also das wird nicht leicht.
Aber meinst du, würdest du dich das dann trauen? Also frage ich mich, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe meine Verantwortung erkannt, ich habe da jetzt meine Fläche mir rausgesucht, da werde ich jetzt bauen. Ich schnappe mir jetzt einen Bagger und erschließe dieses, also das ist ja quasi, du musst ja quasi ein bisschen aktivistisch sein, im Extremfall wie die Leute, die sich irgendwie an den Baum ketten, im Hambacher Forst. Aber ich muss ja umgekehrt als Stadtwerkgeschäftsführer sagen, ja, ich kette mich jetzt hier gegen das Ding. Das hatte ja zwar alles keine Genehmigung, aber ich baue das Ding jetzt. Ja, ja. Klagt mich doch, so nach dem Motto.
Ja.
Das macht, also, ja, ist rhetorisch gefahren, ich weiß, aber da muss so in dieser Richtung müsste es ja fast so ein bisschen gehen. Ne? Also wenn du...
Das Problem ist ja nicht meine Firma, ist ja nicht mein Kapital, ist ja nicht mein Unternehmen. Ne? Weißt du, und Elon Musk, der sagt, das ist seine Kohle und wenn er Pech hat, Dann hat er das Werk da in Berlin, hat er dann in den Sand gesetzt und dann war es das. Die eine Milliarde, die kratzt ihn nicht. Ne? Das ist ja so ein bisschen, wir sind ja als Geschäftsführer immer von kommunalen Unternehmen, wir angehalten, uns wirklich ganz strikt ans Gesetz zu halten. Da irgendwelche Spielräume, die gibt's für uns nichts. Wir sind ja sowas von risikoavers und das ist leider auch die Gesetzgebung, der gesetzliche Rahmen, der uns da gar nicht so viele andere Möglichkeiten lässt. Ja. Und deswegen...
Ja, da war letztens in Lübeck war Thema Digitalisierung, war so ein Quo Vadis Digitalisierungsding und Lübeck macht da ja auch relativ viel und da war auch so ein kleiner Kongress und da hört man auch so zwischen den Zeilen raus, dass sich quasi die Akteure in der Stadt und auch die in der Verwaltung, die Bürgermeister, du musst fast schon immer in so Graubereiche immer reingehen, die auch quasi so ein bisschen dem Legalitätsprinzip so einer Verwaltung widersprechen, um überhaupt was voranzukommen. Also du musst eigentlich fast immer schon so mit einem Füßchen bist du schon in der Illegalität, um überhaupt was bewegen zu dürfen. In diesem Korsett aus, ja, du musst, darfst eigentlich nur das tun oder das nicht tun, was im Gesetz drinsteht oder was gerade nicht drinsteht. Ne? Ich habe immer den Eindruck, dass manchmal sind Stadtwerke vielleicht auch noch harte Pyramiden, aber die Verwaltung dahinter sind ja noch härtere. Das ist ja, also wer arbeitet eigentlich daran, dass diese Verwaltung mal aus dem Preußentum rauskommen? Also ist für mich auch immer noch so ein ganz wichtiger Punkt. Aber egal. Als du hingekommen bist, aber Emden war trotzdem, also gab es ein kulturelles Ding da, klar. Ist, glaube ich, auch so ein Generationswechsel, der sich durch alle Stadtwerke zieht. Wobei ich, wie viel gibt es eigentlich noch, wo sozusagen diese alten Kapitäne an Bord sind? Gibt es die überhaupt noch in deiner Wahrnehmung? Oder hat dieser Generationswechsel eigentlich deutschlandweit in allen Stadtwerken soweit stattgefunden, dass da nur noch Ackermänner und Reichels...
Nö. Also du darfst ja auch nicht verkennen, ich bin auch 53, ich bin jetzt auch kein
Jungspund.
Jungspund, ne? Und ich frage mich immer, ob das, wenn mein Job jemand machen würde, der 20 Jahre jünger ist, was wird der machen? Wie denkt der? Wie tickt der? Und ich würde sicherlich noch anders arbeiten. Ich glaube, ich bin im Kopf noch ganz jung, also mein Alter ist da höher, als was ich im Kopf alt bin. Mhm. Ja, wir haben ja womöglich 900 Stadtwerke. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich glaube, was du gerade selber gesagt hast, da findet jetzt so ein Generationenwechsel statt, so ein Umbruch statt und viele aus der alten Generation, die jetzt auch aufhören.
Die müssen wechseln, aber es muss sozusagen auch die neuen Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen suchen, die müssen natürlich auch sich erneuern. Ne? Und wenn da immer noch der starke, einsame Mann gesucht wird, wieder, den findet man auch unter den 30-Jährigen dann wieder ne? Und zementiert ist.
Aber Timo, die Spitze von den Geschäftsführern, von den Stadtwerken ist das eine. Das andere ist die Belegschaft. Und wenn ich weiß von Stadtwerken, Kollegen, die mir erzählen, dass in den nächsten 10 Jahren 80% der Leute aus dem Unternehmen ausscheiden, größere Stadtwerke, dann ist das eigentlich das viel größere Problem. Da ist oben die Spitze, ob die jetzt 30 oder 50 oder 60 ist, ist völlig irrelevant. Den Unterbau und das operative Geschäft damit sicherzustellen für die nächsten Jahrzehnte, das wird eine der größten Herausforderungen überhaupt.
Bei euch auch in Emden?
Ja, wir haben Glück. Ne? Also wir haben es frühzeitig erkannt. Wir hatten so eine Kurve gemacht, in welchen Altersklassen sind unsere Mitarbeiter. Und wir sind 2013 auch in dieses Audit Beruf und Familie reingestiegen. Und wir haben dann gesagt, da, wo wir wissen, da geht jemand in 10 Jahren raus oder in 5 Jahren raus, wir fangen frühzeitig an, junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden und dann laufen die mit, gerade unten im Netz, im Betrieb, dass die mitlaufen, dass die verstehen, wie das Netz funktioniert, wo das Netz liegt, wo ist eine Muffe, wo ist keine.
Ja, das ganze
Wissen, haben wir frühzeitig gemacht und ich glaube, dass das sichert uns im Netzbetrieb die Zukunftsfähigkeit. Ja.
Kriegt ihr auch, also ihr bildet viel aus, aber kriegt ihr auch von außen neues, frisches Blut nach Emden? Ich kann mir vorstellen, so wenigstens gibt es ja eine Nordsee, es gibt Freizeitwert, es ist so ein bisschen auch mehr los als in ähnlichen Städten gleicher Größenordnung. Wie ist das so?
Ja, also wir haben bisher, weil wir als Unternehmen gutes Image hatten, haben wir eigentlich immer von der Quantität und von der Qualität her immer gute Bewerbung für die Ausbildung gehabt. Aber wir merken das jetzt auch. Wir haben natürlich auch Wettbewerb mit VW, nicht? Die haben sehr gute Rahmenbedingungen für junge Menschen, für die Ausbildung, auch Übernahmegarantien, das können wir nicht so einfach machen. Ja, hier ist die große Herausforderung, die Leute nach Emden zu kriegen, wenn wir extern suchen, während wenn du im Ballungszentren bist, da hast du halt den intensiven Wettbewerb, da musst du dich gegen viele Unternehmen durchsetzen, die in dem Teich fischen, nicht? Und Die Herausforderungen sind überall gleich. Und der Teich, in dem wir alle fischen, der ist klein, der wird auch immer kleiner. Und da muss man versuchen, dass man dann der Beste ist. Ne?
Wie reagiert ihr oder wie geht ihr dieses Thema mit New Work und ihr könnt remote arbeiten? Und dies, also das ist ja auch, wo viele sagen, wenn du das dir auf die Fahnen schreiben kannst und nicht wie bei Apple oder Google sagst, alle wieder zurück ins Glied, dass deine Chancen dann auch höher sind bei Menschen, die von außen kommen. Wie weit seid ihr da gegangen aus diesem Pendelbewegung Richtung New Work und Richtung Remote-Arbeit?
Ja, also wir hatten glücklicherweise, bevor Corona anfing, gerade eine Betriebsvereinbarung gemacht mit dem Betriebsrat, wo wir dieses mobile Arbeiten zugelassen haben. Und das hat es uns ermöglicht, dann im Prinzip von Tag 1 der Pandemie da, wo es nötig war, die Kolleginnen und Kollegen auch nach Hause zu schicken. Und das hat echt gut funktioniert. Wir hatten eine geringe Infektionsrate im Unternehmen und jetzt lassen wir das laufen, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht alle bitte zurück, wir sagen aber auch nicht bitte alle zu Hause arbeiten.
Sondern was sagt ihr, wenn ich frage, wo kann ich arbeiten, Manfred, was sagst du dann? Sagst du, arbeite, wo du willst oder?
Ja.
Genau.
Das ist ein schöner Satz. Das haben wir auch wirklich, das, was ich eben schon sagte, da haben wir den Führungskräften gesagt, seht zu, wie eure Teams am besten arbeiten können. Seht zu, wie die Kolleginnen und Kollegen das am besten wollen. Wenn ihr euch einmal die Woche im Büro treffen wollt, dann macht einen festen Tag. Wenn ihr sagt, ihr wollt 4 Tage die Woche alle hier sein, dann seid ihr 4 Tage die Woche alle hier. Also das haben wir nicht zentral vorgegeben und das spielt sich sehr gut ein. Du musst natürlich immer aufpassen, du hast eine Technik, Kolleginnen und Kollegen, da kannst du es nicht machen. Wer im Graben arbeitet, der kann nicht sagen, ich mache mal 3 Tage Homeoffice. Und dass du aufpasst, dass das zu keinen Verwerfungen und Missstimmungen im Unternehmen führt. Mhm. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber das hat so, wie wir das gemacht haben, wo wir die Kräfte einfach so ein bisschen haben laufen lassen, ganz gut funktioniert. Mhm. Und wie gesagt, mit so einer Betriebsvereinbarung haben wir auch einen innerbetrieblichen Rahmen dafür. Ne?
Manchmal ist es ja sogar so, dass die Unternehmensspitze sagt, ist mir doch egal, arbeitet, wo ihr wollt. Aber gerade die Führungsebene drunter oder der Mittelbau sagt, nee, Kalle, du bist mal hier schön am Platz. So dann, da bricht das dann so ein bisschen ab, weil dann auch keine Instrumente da sind, die, so Führungsinstrumente oder Frameworks, es gibt da einfach keine richtigen Konzepte außerhalb dieser Präsenzgeschichten, die das auch so einer mittleren Führungsebene dann erlaubt, auch remote zu führen. Das ist so das, was ich manchmal wahrnehme. Denn so wie du das erzählst, machen das ja jetzt nicht unbedingt viele. Also ich höre auch viele, die sagen, nee, alle wieder zurück. Da gibt es so Begriffe wie, ich brauche Zugriff, ich brauche Präsenz, das funktioniert alles nicht und so.
Das funktioniert gut. Also was du gerade gesagt hast, dieser Mittelbau der Führungskräfte manchmal. Wir haben hier so ein Instrument, das nennt sich Führungskräftedialog, den haben wir regelmäßig. Wo wir uns als Führungskräfte alle gemeinsam austauschen. Wer hier ist, ist da. Wer sich digital dazu schaltet, schaltet sich digital dazu. Das machen wir einmal im Monat und tauschen wir uns genau über die Themen aus, damit wir wirklich gegenüber den Mitarbeitern auch alle mit der gleichen Sprache sprechen. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und erzähle irgendwas und nachher werde ich von meinen Führungskräften zurückgeführt. Was hast du da für einen Blödsinn erzählt? Sondern das ist ganz wichtig, dass wir als Führungskräfte im Unternehmen eine Sprache sprechen. Ist hier aber auch einfach. Wir sind hier nur knapp 20 Führungskräfte. Ja. Also die kannst du alle relativ schnell zusammenrufen und dann solche Dinge auch verabschieden. Ne?
Okay. Gehen wir zurück nochmal, Kulturthema, du bist da, hast dich dann vielleicht so ein bisschen gesettelt. Damals war das Commodity-Geschäft wahrscheinlich auch noch der Umsatzbringer. Oder was war so, wie stand so Emden da, als du hingekommen bist, rein wirtschaftlich? Ist das so, wo kamen die Hauptumsätze her, die Hauptdeckungsbeiträge? Ist das
Wind, ganz klar, Wind. Ne? Und das war... Das ist mein Vorgänger gewesen, der hat damals schon in die ersten Windkraftanlagen investiert, da gab es das EEG noch nicht, da waren die sogar im Verlust und als das EEG kam und du wusstest auf 20 Jahre genau, was du mit den Dingern auf den Cent genau jedes Jahr verdienst, da kannst du dann halt eben auch leisten, dir so ein Portfolio mit Bädern, ÖPNV etc. ans Bein zu legen, weil du genau weißt, die Windkraftanlagen fangen das 20 Jahre lang auf und okay. Das war mit Abstand, ist auch heute noch mit Abstand der Ergebnisbringer, der hier alles trägt. Aber natürlich, Windkraftanlagen ist aus den hohen Anfangsvergütungen auch raus. Und das kannst du ja sehen, das kannst du prognostizieren, das kannst du in der Mittelfristplanung in Szenarien abbilden. Dann weißt du auch, dass das irgendwann unter Druck gerät. Wir sind im klassischen Energiegeschäft, da haben wir marktübliche Margen. Da ist nicht mehr und weniger als andere auch.
Und Netz, wie?
Ja, Netz ist auch, das ist okay, nicht? Also da ist jetzt aber, also wir würden als Energieversorgungsunternehmen, was jetzt nur reines Energiegeschäft machen, jetzt klammer ich mal unser Windportfolio, klammer ich mal aus, da hätten wir auskömmliche, marktübliche Marge, das haben wir auch schon mal untersucht. Wie gesagt, die Verlustbringer auf der einen Seite, das ist das, was durch die Windenergie in den letzten Jahren fast ausschließlich getragen wurde, aber wenn du weißt, dass die Windenergie weniger Erträge abwirft und die Verlustbringer leider die Kosten steigen, dann wird es schwer, ne? Das ist so, ne?
Okay, und dann hast du irgendwann mal angefangen, dich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, offenbar. Wenn du 2017 da einen Preis bekommen hast, dann hast du vielleicht 2016, 15, 14 mal angefangen, dich da reinzudenken, würde ich jetzt mal so annehmen. War der erste Startpunkt, wie so oft, das Thema Glasfaser auch?
Nee. Also ja. Es gibt ja das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, so heißt es, glaube ich, GDEW, nicht? Ja. Und was im Prinzip für den Smart Meter Einbauer steht. Ja. Ne? So, und da habe ich gesagt, Gesetz zur Digitalisierung, und dann war mal ein Gespräch mit dem Wirtschaftsförderer und jemand von der Stadt, und haben wir gesagt, wir haben doch irgendwo alle das Thema, nicht? Er hat E-Government und dann hat er Industrie 4.0, lass uns doch gemeinsam was machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine gemeinsame Roadmap für die Digitalisierung dieser Stadt. Und da haben wir so einen Überbau gemacht, eine Vision, wo wollen wir damit überhaupt hin, warum machen wir das Ganze überhaupt? Und dann purzelten da die Projekte raus. Und unser Kern, eins unserer zentralen Projekte, war der Glasfaserausbau. Da sage ich ganz ehrlich, da waren Stimmen, die haben gesagt, boah, müssen wir das machen, können das nicht andere machen, das sind doch hohe Millionenbeträge, ist das nicht so viel zu riskant, aber wir haben dann zum Glück diese Vision auch der Smart City mit transportiert, weil wir gesagt haben, diese Smart City, die macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich unter der Erde Glasfaser habe. Alles, was ich über der Erde mache, das ist nur dann sinnhaft, wenn ich unter der Erde Glasfaser habe. Und dann haben wir das alles mit Projekten unterfüttert. Es ist uns gelungen, mit Siemens hier damals auch jemanden zu finden, die auch mit einem Projekt beispielsweise der intelligenten Energiestadt, wo man die erzeugte Windstrommenge oder Grünstrommenge intelligent zum Ausgleich bringt mit der Verbrauchsmenge. So, das waren so Projekte, die wir damals angegangen haben. Also das war alles schön aus einem Guss. Und wie gesagt, Motivation war einfach, mit der Stadt und der Wirtschaftsförderung gemeinsam zu sagen, lasst uns das doch koordiniert machen, damit wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten. Und das war damals der Startschuss. Das war 2015 und wie gesagt, 2017 ist das dann auch vom VKU prämiert worden.
Und ja, hört sich aber ja so einfach an. Komm, wir setzen uns mal an den Tisch und überlegen, wie wir das digital machen. Das wäre genauso wie heute, erst mal an den Tisch setzen und wir machen eine Klimastrategie. Ich bin ja hier in Köln und habe hier so auch mal meine Kontakte in die Stadt, zur Rheinenergie und so ein bisschen in die Stadt. Und wenn das alles so einfach wäre, dann müsste das nicht alles so lange brauchen. Also dieses Ding, wie kannst du das noch ein bisschen genau erläutern? Wie macht man das? Es gibt ja immer oder wo habe ich das jetzt gehört, irgendwo, da wird sich erstmal sehr lange über die Fördergelder gestritten, wer die jetzt eigentlich bekommt. Da haben die schon Millionen gewonnen. Und da gibt es ein, zwei Jahre, wird nur gefeilscht, wer dann, da geht es noch nicht mal wofür, sondern erstmal wer. Wie hast du dieses im Schiff? War das auch wieder so ein geiler Zufall, die richtigen Leute am richtigen Ort? Oder hast du da irgendwie ein paar Magic Moves gemacht?
Das ist ja wahrscheinlich, du hast den Unterschied noch genannt zwischen Köln und Emden. 1,1 Millionen versus 50.000 Einwohner. Hier kennt jeder jeden und es ist uns dann auch gelungen, alle dafür zu begeistern, von Professoren, Lehrstühlen, der Hochschule, der Leiter der Feuerwehr, Krankenhaus, Geschäftsführung. Wir haben die alle in Workshops am Tisch gehabt und haben gesagt, das ist unsere Vision, da wollen wir gemeinsam hin. Das haben alle irgendwo für richtig erachtet. Der eine hat mehr dran geglaubt als der andere, aber waren alle hier im Raum und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben alle mitgenommen, es haben auch alle mitgemacht und das kannst du natürlich in so einer Kleinstadt besser machen. Der große Unterschied ist natürlich die Anzahl der Ressourcen ist in so einer Kleinstadt, die das dann auch wirklich pushen, begrenzen. Das war immer die große Schwierigkeit. Wir haben ja einfach nicht genug Personen und Treiber gehabt. Das ist ja wahrscheinlich in der Großstadt. Da gibt es viele Akteure und viele Initiativen. Da ist es dann wieder auf der anderen Seite etwas leichter. Ne?
Und was habt ihr jetzt konkret noch gemacht? Denn? Also Glasfaser, habt ihr angefangen? Wie ist heute die Durchdringung mit Glasfaser jetzt?
Ja, wir haben so bummelig 50%, der Marktanteil ist nicht richtig, aber das gesamte sogenannte Homes Passed und an Hausanschlüssen, da müssen wir jetzt ein bisschen nachlegen, weil durch Corona konnten wir halt eben viel Strecke machen, also die sogenannte Homes Passed, und jetzt sind wir dabei, die Hausanschlüsse nachzuziehen, sodass wir jetzt dann so auf die 50% zusteuern, was eine sehr gute Quote ist innerhalb von knapp 3 Jahren. Da sind wir wirklich sehr gut unterwegs. Und dann laufen halt eben noch einige Projekte. Ich hatte eben schon mal Projekte mit Siemens genannt. Wir haben LoRaWAN aufgebaut. Also viele Themen, die mittlerweile auch in der Branche üblich sind, die wir nutzen.
LoRaWAN habt ihr auch installiert mittlerweile?
Ja, mittlerweile auch gemacht, ja. Und da gibt es ja so viele Spielformen, von der intelligenten Mülltonne, die dir sagt, ob sie voll ist oder nicht, bis hin. Wir haben beispielsweise ein interessantes Projekt, das merkt die Bevölkerung gar nicht, aber im Winter, der Bau- und Entsorgungsbetrieb, man hat einigen Ämter Brücken hier, haben wir Sensoren installiert, die erkennen die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur, und dann weiß der Bau- und Entsorgungsbetrieb, muss er mit Streufahrzeugen rausfahren oder nicht. In der Vergangenheit ist der immer, wenn er meint, es passt ungefähr, ist er mit den Streufahrzeugen rausgefahren. Das sind alles so kleine, sehr nützliche Dinge. Und wir haben mit Siemens auch intelligente Ampelsteuerung hier. Auch das hat der Bau- und Entsorgungsbetrieb gemacht. Das haben gar nicht wir gemacht. Aber das sind alles so viele Projekte, die sich miteinander verzahnen. Und das ist das Schöne auch bei Digitalisierung. Irgendwo gibt's immer Schnittstellen bei den Themen. Und wie gesagt, das ist in einer Stadt mit dieser Größe sehr wahrscheinlich viel, viel einfacher als in einer Millionenstadt. Mhm.
Woran merke ich denn aber so, als, weil das, also du hast eben gesagt, manchmal merken die Menschen das jetzt gar nicht, aber das ist ja vielleicht auch so ein Problem von so Smart Cities, dass denen irgendwann die Luft ausgeht, weil die Menschen gar nicht merken, was ist jetzt smart an so einer City? Also wenn ich jetzt nach Emden neu ziehe, ne? Und ich kenne nichts von Emden, wo merke ich jetzt eigentlich, intelligent, digital, also so diese kleinen Aha-Momente, die man auch hat, wenn ich das jetzt ein neues Auto kaufe und merke, oh, jetzt ist ja hier unten Licht und jetzt mach, der weiß das schon. Gibt es auch solche?
Ja. Also ich glaube, wir übertreiben da auch immer so ein bisschen, wenn wir hier von Smart Cities sprechen. Also ich kenne keine Stadt, aber ich habe verstanden, im asiatischen Raum, wenn da Städte neu konzipiert werden, die werden komplett so gedacht. Ne? Also wir haben ja, wir machen ja bestehende Infrastruktur aus den Nachkriegszeiten, die machen wir ja, versuchen wir ja smart zu machen, soweit es geht. Aber du kannst, Emden ist in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das hier groß geworden nach dem Krieg. Die Stadt war komplett zerbombt. Das ist die Infrastruktur, die wir haben. Und
stimmt, das war ja alles kaputt, ne,
in Emden. Aber um deine Frage zu beantworten, wie merkst du das, nicht? Als wir das kommuniziert haben, da war klar, wenn wir sagen, wir machen Glasfaserausbau, da werden einige ein paar Jahre warten müssen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch so Themen, wo die Bürger das frühzeitig merken. Und haben, Emden hatte nicht so eine Emden-App. Und da haben wir gesagt, wir etablieren extra eine App. Die haben wir damals auch mit einer lokalen Agentur entwickelt, die nannte sich Captain. Das passt natürlich unglaublich hier auch in die Region. Ja. Da war so ein Müllkalender drin, da wusstest du du musst deinen Müll rausstellen, du bekamst einen Hinweis. Da haben wir was für den Einzelhandel gemacht, sodass die Bürger auch gesehen haben, das ist nicht nur eine leere Versprechung mit der Smart City, sondern da wird auch wirklich was gemacht, weil der Glasfaserausbau, bis alle den haben, wie gesagt, da redest du halt eben über 6, 7, 8 Jahre, bis das jeder hat. Und da musst du schon. Du musst schon Piloten setzen. Ne?
Gibt es denn die App noch, weil du sagst immer war, oder ist das jetzt...
Ja, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir da wieder neue Impulse reingeben. Es gibt ja auch seitens der Stadt jetzt die Verpflichtung, gewisse Dienstleistungen muss der Bürger ja eben auch digital abwickeln
können. Online-Zugangsgesetz.
Genau, richtig so. Und da versuchen wir jetzt, dass wir das da so ein bisschen zusammenzuführen. Aber auch da erreicht uns jetzt die Komplexität. Es wird dann jetzt auch mal manchmal ein bisschen komplexer und braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Ne?
Genau, das eine ist halt irgendwie so ein Abfallkalender in so einer App. Und aber jetzt habe ich zuletzt gehört, dass es auch so ein paar widerstreitende Interessen gibt. Ne? Ein Stadtwerk will natürlich so diesen ganzen, das ganze Self-Service, dieses ganze Kundending dort spielen, neue Produkte auch zum Kaufen anreizen. Aber eine Stadt will das vielleicht gar nicht oder fühlt sich damit auch unwohl, wenn da so ein kommerzieller Aspekt ist. Die wollen halt einfach, dass die Dienste einer Stadt transparent und barrierefrei für alle verfügbar sind und wollen nicht in so ein werbliches Umfeld rein. Das ist da auch dann irgendwie... Kannst du das bestätigen?
Ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist immer, wer hat bei dieser Digitalisierung welche Rolle?
Ja.
Und als wir damals in das Thema eingestiegen sind, habe ich gesagt, komm, wir nehmen jetzt die führende Rolle ein. Wir haben damals extra eine Gesellschaft gegründet, M-Digital heißt die vermarktet den Glasfaserausbau und soll auch digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Weil ich gesagt habe, wenn wir das machen, dann kriegen wir da auch den Drive drauf. Ich will nicht auf andere warten. Und die Frage ist einfach, wer ist für diese digitale Daseinsvorsorge denn in erster Linie verantwortlich? Was ist die Aufgabe der Stadt? Welche Produkte und Dienstleistungen muss die Stadt anbieten, weil sie es muss? Und welche macht ein Stadtwerk? So, und da gibt es Produkte und Dienstleistungen, da kannst du einen Euro mit verdienen. Da gibt es aber auch welche, da verdienst du nichts mit. So, und das zum Ausgleich zu bringen, das ist dann auch in so einer Kleinstadt ein Dialog und ein Prozess, den man durchschreiten muss. Ne? Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt mehr in die Themen rein, wo wir auch wirklich wirtschaftlich Dinge darstellen können, weil ich hatte es ja eben schon mal gesagt, die Winderlöse sinken, die ÖPNV-Bäder, die Kosten gehen durch die Decke, dann kann ich mich nicht nur noch jetzt so digitale Beiprodukte auf Dauer leisten, wo ich genau weiß, da versenke ich nur Geld. Ne?
Wie ist denn eure digitale Kundenschnittstelle? Kann ich alles mit den Stadtwerken Emden am Smartphone machen? Also kann ich komplett digital bei euch Kunde werden, Produkte kaufen, abschließen, von Non-Commodity, Commodity kündigen? Kann ich da alles machen? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also ich habe jetzt selber noch nicht alles ausprobiert, insbesondere Kündigen. wir haben auch digitale Klickstrecken etabliert. Da sind wir auch unterwegs, da haben wir auch viel gemacht. Wir haben die Corona-Zeit auch genutzt, weil wir die Kundencenter geschlossen haben, wie viele andere auch. Und haben halt eben viele Produkte und Dienstleistungen auch ins Netz verlagert. Also das funktioniert ganz gut mit den digitalen Klickstrecken. Wir haben auch bei uns hausintern Projekte gestartet mit der Überschrift RPA, also Robotic Process Automation, wo wir halt eben auch versucht haben, da viel zu machen. Da sind die Mitarbeiter auch ganz froh drüber, weil Prozesse, weißt du, rund in der Marktkommunikation, die standardisiert sind, immer wiederholen, die sind da genervt. Und da haben wir dann auch so Nebenprojekte gemacht in der Kundenschnittstelle, und die sind ganz gut angekommen. Und aber wir sind da noch nicht bei 100%, aber wir sind da auf einem guten Weg. Also wir haben bisher wird das von der Bevölkerung sehr gut angenommen, und das zeigt, dass wir da eigentlich weitermachen sollen.
Und du hast auch ein gutes Gefühl, wenn du so auf deine IT guckst, ne? Das ist ja auch so ein Riesenthema, angefangen von der Abrechnung, wo auch neue Anbieter cloudbasiert all den Markt sozusagen aufrollen. Aber da hast du auch dieses ganze Non-Commodity-Geschäft, und alle erzählen von Plattform, alle erzählen von sich gegenseitig integrieren und wieder rausnehmen. Und ich nehme das Modul nämlich von dem Anbieter X, das Modul von Anbieter Y. Das wird dann alles irgendwie zusammengeführt. Wenn du da, also ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch gehört haben oder gelesen haben. Wie blickst du auf diese Umstellung in diesem IT-Bereich? Fühlst du dich da wirklich gut mit deinen Stadtwerken Emden aufgestellt, dass du die richtigen Systeme habt, die richtigen Leute richtig dran schrauben könnt an den Stellen, wo ihr es müsst? Oder sagst du, das ist auch mal so ein Ding?
Du musst ja, ist auch mal viel Berater sprechen. Ne? Also da sind viele Vokabeln, die da genutzt werden. Da muss man so ein bisschen mal vorsichtig sein. Aber wir haben vor einigen Jahren bei uns eine Stelle neu aufgebaut. Das ist eine Stabsstelle, strategische IT und Digitalisierung.
Ist das der Christopher Baum, von dem ich gelesen habe?
Nee, ne? Nee, der macht Unternehmensentwicklung.
Genau, das stand nämlich Stabsstelle für Herausforderungen.
Genau.
Und du meinst jetzt aber noch eine andere?
Da haben wir auch einen Kollegen, der war früher auch bei einer IT-Beratung in der Energiewirtschaft viel gemacht, ist zu uns gekommen. Ja. So, und der soll... Weil, weißt du, die IT, als ich herkam, das war so Gemischtwarenlatten. Die haben sich um mein Handy gekümmert, um die Telefone, und haben sie denen noch einen Laptop hingestellt, so, und so um die Abrechnungssysteme. Ja, das aus der Fachabteilung, da hat sich da jemand so ein bisschen drum gekümmert. Aber so strategisch die IT-Landschaft mal sich Gedanken zu machen, hat keiner gemacht. So, und ich muss ganz ehrlich sagen.
Bitte? Nur jemanden habt ihr, weil das höre ich nicht oft, dass die Stadtwerke der Größenordnung sagen, ich habe einen Architekten, der so ein bisschen guckt.
Der wird aber leider oft in viele operative Themen reingezogen, was er eigentlich gar nicht soll. Mhm. Aber wir haben ihn, und also wie gesagt, strategische IT und Digitalisierung, da sind diese RPA-Projekte auch raus entstanden. Und haben auch einen jungen Kollegen von der Hochschule bekommen, der wirklich unglaublich pfiffig ist, sehr ideenreich ist, der da voll aufgeht. Und das ist so ein bisschen so ein Kulturwandel. Da kommt einfach eine andere Generation an Kolleginnen und Kollegen mit einem ganz anderen IT-Verständnis ins Unternehmen rein. Hätte ich gerne noch mehr von, aber sind auch wirklich rar am Markt. Da musst du dann auch wirklich Glück haben, dass die Leute dann auch bei dir klingeln und sagen, ich will hier mitarbeiten. Und Da haben wir jedenfalls ein, zwei und das ist schon für uns ganz gut. Aber um die Frage zu beantworten, was die Zukunft betrifft mit den ganzen Clouds und so, da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, weil wir haben einen klassischen Anbieter für unsere Abrechnungssysteme.
Ja, Schleupen, oder?
Ja, ja, der dann auch die anderen Module mit anbietet. Und wir haben da auch vor vielen Jahren gesagt, um die IT-Landschaft nicht zu stark zu zerklüften, setzen wir schwerpunktmäßig auf ein.
Ja.
Und da müssen wir gucken, wie jetzt die Zukunft sich entwickelt.
Wenn man den Beratern glaubt, wird sich das halt so ein bisschen auflösen, ne? Dass man nicht alles bei einem Anbieter hat, sondern dass man das schon ein bisschen modularer alles passiert. Ja. Und das hörst du auch von den Anbietern selbst, dass sie sagen, ey, ich kann nicht mehr alle Nischenthemen besetzen. Abgerechnet wird halt immer noch viel dann am Ende auf Basis von Kilowattstunden oder was auch immer. Aber alles das, was auch an Neuem passiert, sagt auch der Volker Kruschinski von Schleupen oder auch SAP, sagen, hey, das ist mindestens mal, ist das unser Ökosystem, unser App Store, die Anbieter, die das dort machen. Aber
ja, aber weißt du, als wir vor 10 Jahren, wir hatten früher das Abrechnungssystem von der EWE genutzt, da waren so knapp ein Dutzend Energieversorger, die es gemacht haben. Ja. Und dann mussten wir da raus und dann hatten wir viele Systeme in der Anwendung. Wir hatten SAP im Finanz- und Controlling-Bereich. Da haben wir damals aufgegeben, war im Nachhinein nicht die beste Entscheidung. Wir hätten durchaus bei SAP bleiben können. So, wir müssen das jetzt einfach mal weiter beobachten. Und wie gesagt, wir haben jetzt da auch eine kleine Truppe, die diesen Weitblick auch hat, diesen Weitblick auch mitbringt, weil den brauchst du auch. Also ich bin da echt überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich über die E-World laufe und ich sehe hier und dies und das und dort und jenes und das erschlägt dich und da brauchst du einfach ein paar Leute, die von dem Thema Ahnung haben, die den Marktüberblick haben, die aber auch wirklich solche Systeme gut verstehen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Asset. Mhm.
Habt ihr noch irgendeinen Dienstleister, über den ihr diese ganze IT abwickelt? Irgendwie sowas wie die Items, wo manche Stadtwerke ihre Sachen bündeln oder es gibt da auch so andere Kooperationen, wo wenigstens schon mal versucht wird, die Kosten so ein bisschen für so einen Rechenzentrumsbetrieb sich zu teilen. Gibt es das auch bei euch?
Nee, das ist damals nicht gemacht worden. Also diese 12, die damals bei der EWE das Easy Plus genutzt haben, die sind dann damals, als es da keine Zukunft hatte mit dem System, alle in unterschiedliche Himmelsrichtungen gelaufen. Und das war damals vielleicht auch, da hätte man zusammenbleiben müssen und wäre wahrscheinlich irgendwo einem größeren Verbund anschließen können. Aber das war damals, hat man damals gesagt, jeder macht sein eigenes Ding und uns schien damals Schleupen für die beste Lösung zu sein, da sind wir damals zu Schleupen gegangen. Ne?
Ja. Apropos so Kooperation, das ist ja auch immer so ein Thema Stadtwerke, ihr müsst mehr kooperieren. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, damals wurde so ein Moment verpasst, wo man eigentlich gut kooperieren hätte können. Wie ist so die Kooperationslandschaft sonst so, hat sie sich entwickelt in Emden? Mit welchen anderen Stadtwerken machst du vielleicht noch was zusammen?
Ja, wir haben hier eine Kooperation aus friesischer Stadtwerke. Ah. Das ist,
ist da drin?
Leer, Borkum ist drin, Norderney ist drin, die Stadtwerke Norden, bis nach Wilhelmshaven.
Mhm. Okay.
Also, ich glaube, in Summe, wir sind 7, glaube ich, aber wir bündeln unseren Energieeinkauf. Wir machen gemeinsam den Energieeinkauf, Strom und Gas.
Wer macht das für euch? Ich frage nur so, weil ich ja bei so einem Laden arbeite, da muss ich immer mal fragen, wer macht das einer der 7 quasi? Oder?
Nee, ja, wir haben bei uns einen Kollegen, der sehr fit ist, der die Energiebeschaffung macht, zusammen mit dem Kollegen der GEW in Wilhelmshaven. Das ist ja auch eine Kügerbeteiligung und die beiden machen das federführend und koordinieren das für alle mit und wir tauschen uns da regelmäßig aus und in der Vergangenheit haben wir auch immer gemeinsam beschafft.
Ne? Und jetzt aber nicht mehr, oder? Weil er merkte so, oder? Fühlt ihr euch immer noch gut so mit der Aufstellung jetzt auch in der Marktsituation?
Ja, es ist, unser Vorlieferant ist die EWE. Die EWE überlegt auch, wie kann sie das Weiterverteilergeschäft in Zukunft gestalten. Die hat natürlich auch da so ihre Herausforderungen. Das muss man jetzt sehen, welche Möglichkeiten das gibt. Es kann durchaus sein, dass wir 6, 7 sagen, wir müssen uns auch einem größeren Verbund anschließen. Also das muss die Zukunft jetzt einfach auch zeigen. Das sind aber, glaube ich, jetzt auch Weichenstellungen, die fallen in diesem Jahr. Und da muss man dann zeitnah die Entscheidung fällen. Aber wie gesagt, das ist eine Kooperation, deine Frage zu beantworten. Ja. Wir haben aber auch mit der Smart Optimo, da sind wir kleiner Gesellschafter.
Genau. Ich wollte nochmal auf Smart Meter kommen, genau.
Perfekt. Genau, das ist eine, da bin ich damals nach M gekommen und haben wir sofort den Eindruck gehabt, das passt sehr gut zu uns und das war eine absolut richtige Entscheidung. Also wir sind mit dieser Kooperation sehr, sehr zufrieden, auch als Gesellschafter, und das ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Und da kommen wir zu einem Punkt. Das ist so etwas Economies of Skills, nicht? Also wo du einfach in dieser immer komplexer werdenden Branche, du brauchst einfach diesen Wissenstransfer und du brauchst einfach irgendwie Partner, die tief in den Themen drinstecken, von denen du profitierst. Das können wir als kleines Stadtwerk. Ich kann nicht die Experten in allen Bereichen vorhalten, sondern ich muss mich fragen, wo sind die Aufgaben, die für mich strategisch nicht so relevant sind, dass ich sie mit einem vertrauensvollen Partner machen kann. Da, also wie gesagt, Smart Optimo ist ein ganz toller Partner und das war absolut die richtige Entscheidung.
Was würdest du dann alles raushauen, so wenn es hart auf oder spitze auf Knopf geht? Würdest du die Abrechnung raushauen? Also oder weißt du, IT, dann kannst du Smart Meter, dann was würdest du?
Also das ist immer schwierig. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, alles hinterm Vorhang, ne?
Ja, okay, gut.
Da muss man dann gucken, nicht? Also beispielsweise eine Situation, wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die kennen hier jeden in Emden, ne? Ins und Kunst. Ja. So. Ja. Wenn da mal irgendwo eine Rechnung nicht stimmt oder da passt irgendwas nicht oder stimmt der Zählerstand nicht, dann nehmen die den Telefonhörer in die Hand und dann kannst du mal eben gucken, stimmt die Zahl. So. Ja. Wenn du das ausgelagert hast, dann geht das nicht mehr. Ja. Und wir haben die Situation gehabt, als wir den Systemwechsel hatten. Da haben wir auch mit einem Callcenter gearbeitet. Das hat, was die Standardabrechnungsprozesse funktioniert, hat gut funktioniert. Aber da riefen auch welche an und haben gesagt, ich möchte gerne mal einen Herrn Ackermann sprechen. Und dann hieß es ja, der arbeitet hier nicht, den kennen wir nicht. Ja. So, und das sind dann immer so die anderen Seiten der Medaille. Da musst du dich fragen, was ist dein Selbstverständnis als Stadtwerk? Und das muss jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, man sollte versuchen, möglichst viel von diesen ganzen Dingen, und jetzt habe ich gesagt, ich kenne den Ackermann nicht, das sind so Dinge, das darf nicht passieren, und deswegen haben wir die Telefonie auch wieder zurückgeholt, wir haben da ein bisschen Personal aufgebaut, das leisten wir uns dann einfach, weil wir sagen, das ist unser Differenzierungskriterium gegenüber anderen, dass wir halt eben wirklich hier unseren Markt aus dem FF kennen. Aber wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, alles, was hinterm Vorhang ist, musst du dann einfach mal auf den Tisch legen und musst du angucken, ja.
Und wie guckst du auf diesen Smart Meter Rollout, jetzt nochmal Smart Optimo angesprochen? Kannst du da überhaupt noch hingucken? Ich denke immer so, ja, mach. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, aber bitte vorher nichts mehr. Also, keine Zwischenstände
mehr. Es ist bald Gesellschafterversammlung. Das ist das Material, das liegt ja auf meinem Tisch. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, immer wenn die Sitzungen sind, dann drucke ich mir das aus und lese mir das in aller Ruhe durch. Es fällt mir schwer, da wirklich noch Schritt zu halten. Und da sage ich, das ist dann wieder, was ich gerade sagte. Da gibt's einfach Profis, die sitzen in Münster, Osnabrück, die beschäftigen sich da tagtäglich mit und da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Ja.
Genau, und dass es jetzt halt so ist, wie es ist, und dass es immer wieder verschoben wird. So what? Ich habe wenigstens jemanden, der das im Auge hat, ne? Und mir dann Bescheid sagt, so wenn 20, 30, Manfred, geht los jetzt. Ne?
Ja.
Okay, kann ich mir gut vorstellen. Wie hat sich eigentlich bei euch dieses ganze Non-Commodity-Geschäftsfeld so entwickelt? Also jetzt, ihr macht Strom, Gas, Energie, Wasser, Wärme, das ganz, der ganz normale Wahnsinn. Aber wie seid ihr reingekommen in dieses Thema, ja, PV, wenn man jetzt auch dran denkt, jetzt heute Wärmepumpen, also auch mehr in die Haushalte reinzugehen, sie autarker zu machen, sie zu Prosumer zu entwickeln. Wie waren da eure ersten?
Ja, wir haben hier etwas, das hat, ich weiß gar nicht, wer den Anschluss gegeben hat, vor meiner Zeit noch, diese ist eine sogenannte Synergiegemeinschaft. Das ist im Verbund mit der EWE, viele Stadtwerke, und da hat man Kooperation mit dem Handwerk gemacht. Und das funktioniert sehr gut, dass wir uns mit dem Handwerk da die Bälle zuspielen. Und das war sehr erfolgreich. Das wird sicherlich auch jetzt für das Thema Wärmepumpen ein Schlüssel sein. Ich glaube, die Stadtwerke oder Energieversorger, die den Fuß in der Tür nicht haben beim Handwerk, dem wird es echt schwerfallen. Also wir haben diese Synergiegemeinschaft, funktioniert sehr gut, und das ist sicherlich auch die Antwort für die ganzen neuen Themen, die jetzt
funktioniert, alle kommen. Wie funktioniert diese? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Gemeinschaft?
Also da gibt's ein Vertragswerk und da sind die Spielregeln definiert, da sind die Prozesse und Abläufe definiert. Man trifft sich regelmäßig, also das ist dann so bei uns, das ist ein Mitarbeiter aus dem Bereich Energiedienstleistung. Die treffen sich, die machen auch gemeinsam Veranstaltungen, da wird gegrillt, da spricht man so über die neuesten Dinge auch und das funktioniert sehr gut. Wenngleich wir auch merken, es wird immer schwerer, auch so die Handwerker so an sich zu binden, weil die sagen, pff, ich brauche die Stadtwerke gar nicht, ne? Ich mache mein eigenes Ding. Und
Und die Stadtwerke brauchen aber die Handwerker oder können die nicht auch sagen, dann mache ich mein eigenes Ding und suche mir einen bundesweiten Anbieter, der oder.
Ja, also ich weiß, es gibt auch wohl Fälle von Kollegen, die gesagt haben, ich kaufe mal so ein Unternehmen auf und mache dann das mit meinem eigenen Betrieb. Da hast du natürlich dann schnell die Handwerkskammern vor der Tür stehen, da gibt es dann Proteste und Stadtwerk schluckt den und den und macht uns Wettbewerb und Konkurrenz und das muss man sehr gut austarieren. Gibt auch einige, die sich im Tiefbau engagiert haben. Da musst du gucken. Einfach auch die Herausforderung, die haben einfach auch nicht mehr genug Personal, die haben ja auch Schwierigkeiten.
Da frage ich mich immer, es gibt doch gar nicht diese Wettbewerbssituation. Das, was jetzt auf uns zurollt, es gibt gar nicht genug Handwerker, die das überhaupt alles machen. Das, also denke ich doch immer in so einer Stadt, die Konkurrenz gibt es. Es gibt für jeden einen riesengroßen Kuchen und der wird immer größer und den können wir gar nicht bewältigen. Ja. Aber warum immer noch dieses alte Bild, so du nimmst mir was weg? So, Alter, ich nehme mir nichts weg. Es ist noch da, oder?
Ja, also dieses Denken im Sinne einer Gesellschaft, ne, was ist für die Gesellschaft richtig? Das ist nicht bei allen, alle haben da nur ihre Zahlen im Kopf und wollen da möglichst viel Umsatz machen. Und also ich glaube, in solchen Herausforderungen, die wir stehen, ist so dieser kapitalistische Ansatz, ne, dass der Wettbewerb das regelt, denn ich glaube, der wird nicht funktionieren auf Dauer. Wir müssen da einfach anders ticken. Aber wie gesagt, diese Synergiegemeinschaft ist so eine Antwort gewesen und die funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, du musst dann einfach auch die Leute haben, es müssen alle an einem Strang ziehen. Und
was kann ich dann bei euch kaufen an Non-Commodity-Dienstleistungen? Also ich kann bei euch mir eine Solaranlage kaufen.
Ja, du kannst also Solar, wir haben Wallboxen im Programm, kleines Kontingent, aber wir sind da jetzt nicht sehr proaktiv, in dass wir sagen, wir bauen da ein komplett neues Standbein auf, sondern wir liefern das einfach mit. Wir sagen, das ist unsere Verpflichtung auch. Wir haben auch Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum gemacht. Aber auch da nur die Grundversorgung, dass wir so ein gewisses Anzahl an Ladepunkten im Stadtgebiet haben.
Aber ist das nicht ein Fehler? Muss man nicht vielleicht auch irgendwann mal sagen, damit müssen wir auch bald 50% und mehr von unserem Umsatz machen, perspektivisch, mit diesem Non-Commodity, also das machen ja viele so ein bisschen nebenbei, aber ist das richtig?
Ja, er muss natürlich auch das Kapital haben. Wenn wir sagen, wir wollen groß in Photovoltaik reingehen, wir wollen in Windkraft reingehen, wir machen Glasfaserausbau.
Ja.
Irgendwann geht die Post. Das ist eine Kapitalfrage. Also es ist wirklich eine Kapitalfrage hier, weil wir haben auch eine Eigenkapitalquote, die liegt so bei 17-18%. Das ist echt nicht üppig für ein Stadtwerk unserer Größe oder im Branchendurchschnitt.
Ja.
Und dann musst du das Kapital, was du zur Verfügung hast, wirklich dort allokieren, wo du einfach auch die besten Renditen erwarten kannst und wo es strategisch am sinnvollsten ist. Und dann machst du diese anderen Sachen so ein bisschen nebenbei. Ja. Andere haben einen anderen Ansatz, haben aber wahrscheinlich auch eine ganz andere Kapitalbasis. Das muss man auch ganz klar sagen.
Es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass, ne, also auch wenn man sich, gewisse Startups kümmern sich um einen Bereich und dafür auch nur um ein Segment und haben da 30 Leute, die machen, keine Ahnung, nur Mieterstrom und rollen diesen Markt auf. Und ihr habt ja nun irgendwo dann immer auch alles. Und man muss sich da auch entscheiden, natürlich. Das kann ich auch gut verstehen. Aber gibt es bei euch so eine bewusste strategische Entscheidung? Also höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass du sagst, das machen wir so nebenbei. Glasfaser ist unser, das ist ein großer Punkt innerhalb dieser Digitalisierungsstrategie. Da werden wir ein bisschen mehr reingehen in dieses Non-Commodity-Feld. Und habt ihr da so eine bewusste strategische Gewichtung vorgenommen?
Ja. Also das, du hast ja eben den Namen schon genannt, Christopher Braun macht das bei uns. Das macht er wirklich sehr gut, wo wir einfach alle gesagt haben, wir können nicht alles machen. Und wenn du auf die vielen Kongresse gehst, da wird permanent ein neues Thema durchs Dorf gejagt. Und ich habe meinen Leuten versprochen, wenn ich von irgendwelchen Kongressen zurückkomme, ich bringe kein neues Thema mit. Wir haben genug Themen und wir konzentrieren uns. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten wichtigsten Aufgabe auch für Stadtwerke in den nächsten Jahren, sich wirklich auf Dinge zu konzentrieren und nicht alles mitzumachen. Selbst wenn es noch so verlockend ist und es unglaublich viele tolle, spannende Themen in unserer Branche gibt, aber die Konzentration auf Themen und diese Themen dann auch wirklich gut und richtig machen, ich glaube, das ist für Stadtwerke in den nächsten Jahren der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, ist ja gar nicht so einfach, ne? Worauf konzentrieren jetzt? Auf manche sagen, im Vertrieb liegt die Zukunft, die anderen sagen, nee, im Netz. Es gibt die ganze Produktpalette, die sich ändert. Also ich glaube, das fällt vielen schon schwer. Ja, ne? Also, weil du bist ja so dieser Daseinsvorsorger, der für alle da ist. Ne? Sobald du schon mal den Kassenautomaten abbaust, sagen die, nee, wir haben hier drei Leute in der Stadt, die wollen den Kassenautomaten haben. So, kannst dich gar nicht fokussieren, kannst dich gar nicht konzentrieren, ohne dass du auch Gegenwind bekommst. Ne?
Ja, also ich glaube, man muss, das ist ein Spagat, den musst du schaffen. Also auf der einen Seite der Kunde, da wo du sagst, wirklich der Kunde ist König. Und auch wirklich dich in die Denkweise des Kunden reinsetzt und nicht nur als Geschäftsführer, sondern das muss die gesamte Organisation machen. Ne? Was denkt und wie tickt der Kunde? Und dem Kunden aber auch wirklich mal sagen, du, es tut uns leid, wir haben dieses Produkt nicht, aber wir kennen da jemanden, der hat das vielleicht, oder wir können jemanden vermitteln. Ne? Also wir installieren jetzt auch keine Photovoltaikanlagen auf Dächern, da haben wir dann halt eben, da kennen wir halt eben welche und da vermitteln wir die Kontakte auch und dann machen die das auch. Das koordinieren wir gerne auch, aber wir können nicht alles machen. Aber ich glaube wirklich, um die Frage nochmal auf den Punkt einzugehen, fokussieren, es zeigt die Erfahrung, dass die Musik in der Energiewirtschaft in der Vergangenheit immer in der Erzeugung gespielt hat. Das kannst du in der Ölbranche sehen mit Öl- und Gasförderung. Das hast du viele Jahre auch in der Verstromung von Steinkohle, Braunkohle gesehen, Atomenergie und natürlich jetzt auch bei den erneuerbaren Energien, da spielt die Musik und ich glaube, das ist, sofern es die Möglichkeiten gibt, sich auch alle wirklich sehr stark engagieren sollten in der Aufbau von Kapazitäten rund um erneuerbare Energien. Ich glaube, das ist für alle ein Muss und wir hatten eben das Thema schon mal gehabt, wir brauchen einfach mehr Grünstrom in den nächsten Jahren und das ist, glaube ich, auch für jedes Stadtwerk ist ein Muss. Da muss jeder gucken, wie er es machen kann. Wir können hier an der Küste natürlich Windenergie nutzen, im Süden kannst du mehr die Photovoltaik nutzen. Wenn du in so Ballungszentren wie das Ruhrgebiet geht, da ist es mit Windkraft ein bisschen schwieriger, da musst du dann gucken, was da für Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, jeder muss dieses Thema ganz, ganz oben auf die Agenda setzen.
Ne? Ja, nur dass die Erzeugung halt sehr dezentral ist, ne? Und sehr kleinteilig und anstrengend, sage ich mal. Ne? Ja. Aber dem kann ich eigentlich so ganz gut folgen. Wenn du jetzt sagst, ich habe versprochen, ich komme nicht mit neuen Themen von den Kongressen. Wie ist denn das Thema 1,5 Grad? Wie ist denn das bei euch ins Unternehmen gekommen? Das ist ja eines der neueren Themen, die auch wenn viele stöhnen, einfach so, dass das Endgegner-Thema ist. Wie kam das bei euch rein? Das Thema Klimawandel, 1,5 Grad. Habt ihr da Strategien? Wie macht ihr das mit der Stadt?
Wie geht dir das an? Das ging so ein bisschen parallel. Also wir haben ja, wie gesagt, es müssen jetzt 25 Jahre her sein, die ersten Windkraftanlagen errichtet. Ja. Das war mein Vorgänger, das war auch so ein bisschen aus ideologischen Gründen, da war das so ein bisschen ideologisch getrieben, aber dann war die Stadt irgendwo auch, hat sich um Klimakommune, European Energy Award und solche Geschichten gekümmert, da ist sie prämiert worden, so, und da hat sie sich selber auch Ziele gesetzt, so, und da zahlen wir natürlich auf diese Ziele ein. Wir leisten natürlich mit unseren erneuerbaren Energien und den ganzen Initiativen machen, wir zahlen natürlich auf die Ziele der Stadt ein, und das wird da auch mit konsolidiert. Aber wir werden ja jetzt in Zukunft auch mehr gezwungen sein mit dem Thema, auch was eine Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft. Das kommt ja jetzt auch als kleinere Stadtwerke in den nächsten Jahren. Aber wir haben jetzt 1,5 jetzt nicht irgendwo in der Strategie stehen. Wir haben einfach wirklich gesagt, wir konzentrieren uns auch sehr stark auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und damit leisten wir ja auch einen Beitrag, um das Ziel zu erreichen. Ne?
Ja gut, aber dann weiß ich, ob es da auch demonstriert wird bei euch. Du sagst, wir leisten Beitrag, aber wir sagen, nee, nicht irgendein Beitrag und wir geben unser Bestes, sondern 2030 sind die Kipppunkte. Bitte, Stadtwerk, was macht ihr damit 2030, dass hier alles auf Null ist, CO2-technisch? Ne? Das ist jetzt ein bisschen gespitzt. So, aber eigentlich ist ja das der Punkt. Und natürlich oft, wir machen das, was geht. Vieles geht nicht, liebe Leute, und müssen gucken. Und dann,
aber wir sind da in Emden in einer sehr komfortablen Situation. Ich sagte ja eben schon, ca. 120 MW installierte Windleistung in Emden. Und wenn wir jetzt einen großen Photovoltaikpark in den nächsten Jahren installieren, an der Autobahn 60 MW, da kommt nochmal oben drauf. dann sind wir in was diese ganzen Modellrechnungen mit CO2-Einsparungen sind, dann sind wir auf der absolut sicheren Seite. Ja. Das ist aber eine sehr auskömmliche Situation, weil wir da früh mit angefangen sind und weil wir hier an der Küste einfach sehr gute Rahmenbedingungen haben.
Ja. Nee, das finde ich auch. Ich meine, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Und an der richtigen Stelle sein. Und der Vorgänger muss auch, muss das auch gemacht haben. Also, okay, dann seid ihr da eigentlich relativ gut aufgestellt, ne? Was das so angeht. Ihr als Unternehmen selber auch, habt ihr auch so eine Dekarbonisierungsstrategie nochmal so intern, so dieses Scope 1, Scope 2, wie ihr mit euren Güterströmen da durch euer Stadtwerk, habt ihr da?
Nee, das haben wir, Dinge? Nee, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir haben aber, wie gesagt, der Christopher Braun setzt jetzt gerade eine neue Strategie auf für die einzelnen Geschäftsfelder, auch für die einzelnen Bereiche. Und das wird dann in der nächsten, es wird so eine rollierende Strategieentwicklung sein. Das wird dann in den nächsten Schub, wird das da mit reinkommen. Da werden wir da stärker reingehen. Aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht.
Okay. Jo, spannend. Also eigentlich finde ich, seid ihr doch in Teilen relativ gut aufgestellt. Ne? Was ist für dich die größte Baustelle, vor der Emden jetzt steht? Oder das, also es ist einmal so die, den Fokus behalten vielleicht zum Teil. Die Felder sind schon richtig besetzt, aber wir müssen halt einfach weiterhin den Fokus behalten, auch, sag ich mal, Wahlperioden übergreifend, so ein Wort, was ich letztens gelernt habe im Zusammenhang mit Klimaschutz, also dass man auch das auf lange Zeit durchhalten können muss, oder müsst ihr auch nochmal an gewisse Felder nochmal neu ran, oder? Also was läuft nicht so gut, wo du sagst, hier ist zwar einiges gut am Start, aber das eine oder andere Thema macht mir noch Sorge.
Ja, ich glaube, diese Entwicklung der IT-Landschaft in den nächsten Jahren, ne, weil ich weiß von Kollegen auch, dass die IT-Kosten ufern immer mehr aus, und das ist nicht nur ein wichtiger Hebel, um den Geschäftsbetrieb sicherzustellen, um die Kundeninteraktion sicherzustellen. Das ist aber leider auch zunehmend ein richtiger Kostenfaktor gewesen. Und da zu gucken, was sind die Lösungen der Zukunft für die IT und wie kriegst du die Kosten auch in den Griff? Das ist also für M eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Und was die Strategie betrifft, wir haben da auf die richtigen Pferde bisher gesetzt. Da sind wir gut aufgestellt. Große Herausforderung wird sein, diese Eigenkapitalquote in den Griff zu kriegen. Da ist auch der Gesellschafter gefordert. Das schaffen wir nicht mit eigenen Bordmitteln.
Aber ich habe auch gelesen, Emden ist auch klamme Kassen, hört man.
Liest ja, das ist, wir haben mit Emden, mit VW einen sehr guten Gewerbesteuerzahler seit vielen Jahren, aber durch die Dieselkrise auch sind die Gewerbesteuereinnahmen in Emden noch eingebrochen, und da können wir momentan auf den Gesellschafter nicht setzen, und da müssen wir versuchen, das bestmöglich selber hinzukriegen, aber auf Dauer, das ist einfache Mathematik, nicht? Wenn du ÖPNV, Bäder und solche Geschichten an den Backen hast, und da ist nicht viel Kostensenkungspotenzial.
Was mit Förderprogrammen? Ich meine, es regnet ja quasi Milliarden von der EU, aber habt ihr da irgendwo eure Hand auch mal aufhalten können? Oder?
Ja, machst du immer Einsätze auch in der Corona-Pandemie, was da an Fördergeldern angeboten worden ist, das hat man natürlich dann auch genutzt. Aber das ist
also jetzt nicht im Großen, keine Milliarden bei euch
gelandet. Nee, das hilft dir nicht, diese Imbalance, die du, wie gesagt, in der Mittelfristplanung konnten wir das schon auf Jahre hinaus sehen. Ja. Da kommen wir in eine Imbalance rein, und da gehen wir jetzt rein, und da kannst du drehen und wenden, wie du willst, und da helfen dir auch Fördergelder nicht. Da musst du strukturell irgendwann mal ran, und das sind dann Diskussionen, die musst du mit dem Gesellschafter führen. Da muss man dann irgendwie gucken, dass man irgendwann eine Lösung findet. Aber das Umfeld ist momentan einfach nicht einfach, weil, wie gesagt, es der Stadt auch nicht so gut geht. Ne?
Ja. Es ist ja so, dass du das Unternehmen verlassen wirst. Du wirst jetzt nach Gelsenkirchen gehen. Und ich habe aber auch gelesen, das hast du, glaube ich, irgendwo auch ein Interview gegeben oder jemand hat darüber geschrieben, dass du eigentlich schon den Eindruck hast, dass Emden jetzt so auf der Strecke ist, wo sie so ein bisschen auf den Erfolgen der Vergangenheit oder auf den Weichenstellungen aufbauen kann, dass da jetzt eigentlich ein paar gute Jahre kommen für Emden, richtig? Also ist das so, habe ich das richtig rausgelesen?
Ja, also ich kann hier wirklich guten Gewissens gehen, weil wir haben was ich eben schon sagte, wir gehen in das Thema erneuerbare Energie nochmal rein mit einem großen Photovoltaikpark. Wir haben,
ihr habt auch so ein Viertel da, wo ihr ohne Gasinfrastruktur
ist. Ja, das ist ein.
Das fand ich auch sehr interessant.
Mhm. Das ist ein Neubauviertel, was gebaut wird. Und da haben wir gemeinsam mit der Stadt, machen wir auch die Vermarktung. Und da haben wir keine Gasinfrastruktur. Ja. Das ist auch ein Produkt aus unserer Kooperation mit Siemens. Da hat uns Siemens auch geholfen, dass technologisch so aufzusetzen, dass wir da keine Gasinfrastruktur mehr haben. Alle Häuser haben Photovoltaik auf dem Dach.
Alle haben Wärmepumpen dann auch?
Wärmepumpen, ja. Genau. Mhm. Ja, und dann natürlich auch Ziel mit Grünstrom. Grünstrom von den Stadtwerken Emden, ganz klar. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Thema. Ja. Also da sieht man dann auch wirklich, dass in so Neubaugebieten wie sich was tut. Und wie gesagt, neben so anderen Themen wie Photovoltaik, Glasfaserausbau etc. haben wir eigentlich die großen strategischen Weichenstellungen, die für diese Stadt richtig sind, die sind wir frühzeitig angegangen, so dass ich da wirklich auch sagen kann, ich kann da gut schlafen. Ne? Hm.
So, und dann hast du ja die nächste Baustelle ausgesucht. Dann bist du jetzt mal so richtig, gehst jetzt in Ruhrpott, so Gelsenkirchen, Stadtwerke, Gelsenkirchen, Ehle. Was wird dich denn da erwarten, wenn du jetzt so aus dem beschaulichen Emden kommst? Wie stellst du dich da auf deine neue Aufgabe ein? Alles größer, alles nochmal ärmer. Was ist das für ein Gefühl?
Ich bin ja nicht da, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, gibt es da viele Parallelen auch zu den Herausforderungen, die wir hier in Emden haben.
Aber vielleicht ja mehr Geld oder noch weniger?
Ja, auch da ist die Situation jetzt, was Gelsenkirchen betrifft, auch nicht einfach. Da ist ja auch der Strukturwandel in vollem Schwung. Und da lautet die Devise, Kohle war gestern, Wasserstoff ist morgen. Also das Wasserstoffthema ist da auch ganz oben auf der Agenda. Aber so wie wir hier über die Wasserstofferzeugung sprechen, also sprechen wir im Ruhrgebiet halt eben über die Wasserstoffnutzung, weil es halt eben viele Industriebetriebe gibt, die da auch drauf setzen. Also da gibt es gewisse Parallelen. Mhm. Das Themenportfolio ist ein bisschen anders. Gelsenkirchen hat einen Zoo, die Ehle ist eine Kooperation. Die Ehle ist eine Kooperation zwischen den Kommunen Bottrop, Gladbeck, Gelsenkirchen und E.ON ist auch ein wichtiger Gesellschafter da. Es ist eine etwas andere Situation, als wie es hier ist. Also, aber die Themen aus den Gesprächen, weiß ich, sind ähnlich geartet. Und es ist eine neue Aufgabe, ich freue mich drauf. Ist ein bisschen eine Reise in meine Vergangenheit. Mein Vater war viele Jahre in Gelsenkirchen im Bergbau und ich freue mich darauf.
Und jetzt fängst du nochmal neu an. Würdest du jetzt nochmal irgendwas anders machen? Wo nimmst du dir irgendwas vor? Sagst hier in Emden, das war so, das versuche ich jetzt da mal anders zu machen oder irgendwie einen anderen Spin? Oder gehst du so voll offen wie ein Buch da rein und sagst so, mal gucken, was das alles mit mir macht und wie ich darauf reagiere?
Ja. Ich war kürzlich auf einem Kongress, da ging es um die Frage Fehlerkultur. Und da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich kann in mein Leben zurückblicken. Ich behaupte, ich habe keine großen Fehler gemacht. Ich würde viele Dinge, das waren Entscheidungen, die würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen. Da habe ich was raus gelernt und das war mir eine Lehre. Aber Fehler habe ich echt nicht groß gemacht. Und ich kann auch hier sagen, dass man im Nachhinein, ich habe es eben ja mal gesagt, SAP, FICO, hätte man besser behalten können. Aber hat auch so alles gut funktioniert und ich würde hier nicht viel anders machen. Also ich bin da mit mir voll im Reinen und ich bin da so ein bisschen Philanthrop, ne? Ich glaube an das Gute. Ich habe auch geglaubt, Putin ist ein netter Mensch, war auch klar. ich bin immer so ein bisschen positiv ausgerichtet. Und so mit diesem Gemüt und mit dieser Einstellung freue ich mich auf die neue Aufgabe in Gelsenkirchen und das wird bestimmt spannend.
Wie bist du eigentlich so persönlich, wie arbeitest du eigentlich jetzt nochmal so zum Abschluss, was sind deine persönlichen Strategien, um alles im Griff zu behalten, um die Übersicht zu behalten und auch Neues zu lernen, was bist du so für ein Arbeitstyp? Bist du ein richtiger Malocher, der da seine 12 Stunden durchzieht oder hast du, was bist du für ein Typ als Arbeitsmensch so, wie trennst du hart Job und Privates oder?
Also ich finde das bei Stadtwerken immer schwer, gerade in so kleinen Städten, da bist du als Geschäftsführer, wenn du morgens aus der Haustür gehst, da bist du schon im Job, ne? Das ist so, ich denke da oft drüber nach, aber ich habe für mich da noch nicht den perfekten Weg gefunden. Das ist bei mir so ein Mischmasch, aber ich komme damit ganz gut klar. Mhm. Ich habe manchmal auch echt mich immer gefragt, so für die ganzen Aufgaben und Themen, nicht? Arbeite ich mit einem Blog, tippe ich das bei mir irgendwie im System ein?
Wirst du gesteuert damit, durch deinen Kalender nur? Ist der Kalender dein Rückgrat?
Ja, der Kalender ist wichtig, klar, aber dann fällt dir was ein. Nicht? Dann manchmal schreibe ich es mir auf, manchmal schreibe ich mir mit dem Handy ein E-Mail.
Immer anders.
Ja, es ist, weißt du, ich bin auf der Suche nach der richtigen Lösung und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Aber ich komme damit irgendwie klar und ich bin damit immer irgendwie durchgekommen und vielleicht ist das auch die richtige Lösung. Ne?
Ja, also ich probiere auch immer viel aus und dann lässt man das eine wieder sein, dann liest man das andere, dann gibt es wieder so dieses Klassische, dass man einfach Termindruck hat, der alles klar macht. Ne? Also manchmal denke ich dann auch, wenn ich mir zu viel Gedanken macht, sagt Timo, du hast einfach zu wenig zu tun gerade, nimm dir noch mal ein paar mehr Aufgaben, dann erledigt sich manches von diesen Sachen. Inspiriert dich denn noch irgendwas da draußen? Irgendwas, liest du irgendwas, wo saugst du was Neues noch auf? Wo guckst du da hin? Oder bist du einfach fest mit dem Rad und lässt dir die Nordseeluft um die Ohren wehen und
ich versuche schon Zeit zu finden, Gelassenheit auch immer wieder zu praktizieren.
Meditierst du oder was machst du?
Gedanken zu schweifen, ja. So, ich habe mal so ein bisschen mit autogenem Training versucht. Mhm. Das mache ich manchmal aber viel zu selten. Da bin ich dann wieder viel zu hibbelig, um mich da hinzulegen und meine Gedanken auszuschalten.
Ja.
Es sind Freundeskreis, es sind Dinge, es ist mal der Fußball, es ist alles Mögliche, es ist mal ein bisschen Klavier spielen.
Du spielst Fußball auch?
Ich guck lieber. Das ist so ein bunter Mix und ich lasse mich da einfach von mir selbst überraschen, mich so ein bisschen selbst treiben und ich habe da jetzt nicht so einen Plan, was ich alles machen muss und was nicht. Und da bin ich dann wahrscheinlich ganz anders als im Beruf, wo mir so methodisch-konzeptionelles Arbeiten unglaublich wichtig ist. Bei mir selbst ist es das irgendwie nicht. Ja.
Finde ich sehr sympathisch. Ich finde diesen Titel gar nicht schlecht. Ich lasse mich gern von mir selbst überraschen. Finde ich eigentlich, das ist eine super sympathische Folgentitel.
Da kannst du als Überschrift nehmen.
Ja. Also, weil das ist ja wirklich so. Also da ist ja dieses Moment drin, dass man einfach auch guckt, wie man so reagiert und mit einer positiven Einstellung irgendwo reingeht, aber auch dann sich überraschen lässt, wie man reagiert und vielleicht auch gnädig ist mit einem selbst. Das hilft vielleicht mal.
Also, das ist dann sehr wahrscheinlich auch so eine Altersgeschichte. Wir haben in unserem Alter schon einiges erlebt und du weißt ganz genau, wenn irgendwelche Situationen auftreten, du hast aus deiner Erfahrung, aus deiner Lebenserfahrung irgendwie wirst du schon eine richtige Antwort finden und wirst damit umgehen können.
Dieses Vertrauen dann irgendwann zu haben, ist eigentlich eine super schöne Erfahrung, ne, des Älterwerdens auch, dass man schon weiß, dass man auf sich verlassen kann oder vertrauen kann, dass man Lösungen findet. Ne?
Ja.
Okay, dann wünsche ich dir alles Gute in deinem neuen Job. Hat mich gefreut, dass das jetzt hier noch geklappt hat. Wir haben ja lange dran rumtelefoniert, dass du jetzt auch so im Übergang mit mir noch mal ein bisschen gesprochen hast. Vielen Dank, lieber Manfred, und ich hoffe, wir sehen uns hier und da noch mal, vielleicht auf der E-World oder so, auf ein Bierchen oder was anderes.
Ja, nicht kein digitales Bier, sondern mal ein echtes. Und ich komme ja so ein bisschen in deine Nähe, ein bisschen näher ran. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir das mal physisch machen. Und
mich sehr freuen.
Mich auch. Vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch und weiterhin alles Gute, Timo.
Das war's mit Manfred aus Emden, bei dem ich mich sehr für das Gespräch bedanke. Wie seht ihr seine Bilanz aus den letzten 10 Jahren? Stehen die Stadtwerke Emden gut da? Vielleicht besser als andere Stadtwerke oder auch strukturell irgendwo ein bisschen schlechter? Kann man was lernen von den Nordlichtern oder hatten sie einfach nur Glück mit ihrem Standort an der windigen Küste? Und noch eine kleine Bitte. Sehr gerne würde ich noch viel mehr mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen von Stadtwerken und Energieversorgungsunternehmen sprechen. Wer interessiert euch da mal? Wen findet ihr spannend für eine Folge hier mit mir? Lasst mal ein paar Ideen da für mich. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.